Der SpaceX-Börsengang wird gehypt wie kaum ein anderer, aber lohnt er sich für Anleger wirklich? Drei Aktien decken das gleiche Spielfeld schon heute ab und die schauen wir uns heute an. Ja, herzlich willkommen bei Trendstark, Aktienbörse und Megatrends. Ich bin Yannick und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne. Hi Stefan.
Ja, hallo Yannick, und mir geht es darum, heute Aktien vorzustellen, die meiner Meinung nach eine bessere Alternative als SpaceX sind, denn mich haben so viele Leser meines Börsendienstes gefragt, wie komme ich an SpaceX-Aktien, und meine Antwort war immer, am besten gar nicht. Ich würde die Aktien nicht kaufen, ich habe bessere Alternativen.
Stefan, lass uns doch einmal nochmal diesen ganzen SpaceX-Hype, den Börsengang ein bisschen beleuchten. Das wird ja gehypt wie kaum ein anderer. Ist das denn gerechtfertigt, deiner Meinung nach?
Ja, aus meiner Sicht nicht. Also diese Aktie ist wie auch Tesla völlig überbewertet. Sie wird, wenn sie an die Börse geht, 1,77 Billionen wert sein und macht im Endeffekt ja gar nicht große Umsätze, schon gar keinen Gewinn. Das Kursumsatzverhältnis wird beim Börsengang bei etwa 100 liegen. Also sie wird zu dem 100-fachen Umsatz bewertet, nicht zum 100-fachen Gewinn, das wäre schon viel, aber zum 100-fachen Umsatz. Also es geht hier ein völlig aufgeblähtes, völlig überbewertetes Unternehmen an die Börse. Und ich glaube, dass das zumindest langfristig gesehen keine gute Investition ist. Mir fehlt vor allem auch die Fantasie. Ich möchte ja in Aktien investieren, die sich vervielfachen können, vielleicht verdoppeln, verdreifachen, in ein paar Jahren verfünffachen. Wenn sich SpaceX verfünffachen soll, dann wäre die Bewertung bei fast 10 Billionen. Da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie, dass das in absehbarer Zeit klappen kann. Deswegen sehe ich da keine großen Wertsteigerungsmöglichkeiten mehr langfristig. Und deswegen würde ich als langfristiger Investor in die Aktien nicht investieren.
Stefan, wenn SpaceX jetzt an die Börse kommt, steigt man dann besser ein oder ist der Wert von Tag 1 schon direkt zu teuer?
Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich als langfristiger Investor nicht einsteigen würde. Anders kann es aussehen, wenn ich kurzfristiger Trader, kurzfristiger Spekulant bin. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, weil ja viele ETFs die Aktie auch kaufen müssen und nur ein winziger Bruchteil von SpaceX an die Börse geht und auch viele Privatinvestoren wahrscheinlich dabei sein wollen, dass der Kurs nach dem Börsengang durchaus nach oben schießen kann. Da kann es durchaus zu einer Verdopplung kommen. Aber ich würde dann eher in die andere Richtung gehen. Wenn SpaceX sich nach dem Börsengang nochmal verdoppelt, dann würde ich eher auf die Short-Seite setzen, denn ich glaube, dass das früher oder später in sich zusammenbricht, schon allein aus dem Grund, weil in Salamitaktik immer mehr Aktien in den nächsten Monaten auf die Börse geworfen werden sollen und zu der Bewertung dann einfach niemand mehr da sein wird, der die Aktie kauft. Das heißt, kurzfristige Spekulanten können möglichst früh dabei sein und darauf hoffen, dass es kurzfristig einen Hype gibt. Aber dann wird das aus meiner Sicht alles sehr schnell in sich zusammenbrechen und die Aktie wird wahrscheinlich sogar unter das Niveau ihres Börsengangs fallen.
Und Stefan, du hast ja drei Alternativen mitgebracht, die deiner Meinung nach besser sind als SpaceX und auch heute schon handelbar an der Börse. Ja. Lass uns gern doch mal das erste Unternehmen anschauen. Es ist ein direkter SpaceX-Herausforderer sogar. Was macht das Unternehmen genau und welches verbirgt sich überhaupt dahinter?
Ja, das erste Unternehmen ist Rocket Lab. Das ist wie SpaceX ein Unternehmen, das Raketenstarts durchführt, in viel kleinerem Volumen, das muss man ganz offen sagen. Rocket Lab hat im Moment die Elektron-Rakete, auch eine wiederverwendbare Rakete wie bei SpaceX, allerdings mit sehr viel weniger Traglast. Die startet auch nur 2 bis 3 Mal im Monat. Das Unternehmen entwickelt aber gerade die Neutron-Rakete, die wird dann schon deutlich größer sein. Das soll eine Rakete mit 13 Tonnen Traglast sein, ist immer noch weniger als die SpaceX-Raketen, aber geht dann schon deutlich in die Richtung. Und was mir an Rocket Lab besonders gut gefällt, ist, dass Rocket Lab eben nicht nur die Raketenstarts anbietet, sondern ein integriertes Unternehmen ist, das seinen Kunden auch Satellitenkomponenten oder andere Dienstleistungen im Weltraum anbietet. Und deswegen glaube ich, dass da gute Möglichkeiten sind, dass das Unternehmen weiter wachsen kann. Man muss allerdings dazu sagen, das Unternehmen ist im letzten Jahr schon auch sehr schnell gestiegen. Es wird jetzt mit 66 Milliarden Dollar bewertet bei einem Umsatz von 1 Milliarde Dollar. Also auch hier reden wir von einem Kursumsatzverhältnis von um die 70, ist auch exorbitant hoch, aber trotzdem ein bisschen besser als SpaceX. Und vor allem habe ich bei einem 66 Milliarden Unternehmen eher die Fantasie, dass daraus vielleicht mal ein ganz großes Unternehmen mit 500 Milliarden oder 1 Billion werden kann. Und dann haben wir eben diese Vervielfachung drin, die ich bei SpaceX einfach nicht mehr sehe.
Stefan, lass uns mal in einen anderen Bereich springen, und zwar das Satelliten-Internet. Da ist ja Starlink einer der Marktführer. Welchen Wettbewerber hast du da denn mitgebracht, der hier auch schon Geld verdient, ohne selbst Satelliten ins All zu schießen?
Ja, genau. Starlink, wie du sagst, ist der Marktführer, ist das Netzwerk mit der breitesten Abdeckung. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht der einzige Anbieter. Es wird auch strategisch immer wichtiger, dass beispielsweise auch einzelne Staaten oder Staatengemeinschaften an Satellitennetzwerken und ihre Kontrolle haben. Auch die EU will ja ein Satellitennetzwerk aufbauen. Und ich habe ein Unternehmen mitgebracht, das jetzt eben nicht von einem einzelnen Betreiber abhängig ist, sondern Komponenten liefert, die von verschiedenen Betreibern genutzt werden können. Das sind eben Sendekomponenten für die Satelliten im All oder umgekehrt Empfangskomponenten hier auf der Erde. Das Unternehmen heißt Gillard Satellite. Es stellt zum Beispiel Komponenten für WLAN in Flugzeugen her, aber eben auch das, was Starlink macht, Systeme für dünn besiedelte Gebiete, wo einfach kein Mobilfunk da ist, oder Katastrophengebiete, Kriegsgebiete. All das macht Gillard Satellite Hersteller unabhängig, arbeitet zum Beispiel mit Intelsat, SES, Eutelsat und anderen Satellitennetzbetreibern zusammen, ist auch kompatibel mit SpaceX und dem Amazon-Netzwerk, das ja auch gerade aufgebaut wird. Es sind keine Informationen da, und meines Wissens nach arbeitet Gillard allerdings nicht mit SpaceX zusammen. SpaceX stellt solche Komponenten selbst her, aber theoretisch könnte auch das passieren, dass da mal eine Zusammenarbeit kommt. Und ich denke, hier haben wir ja einen Schaufelverkäufer. Das nennt man ja immer an der Börse die Unternehmen, die eine Technologie erst möglich machen. Und da müssen wir gar nicht in den Betreiber eines Satellitennetzwerks investieren, wenn wir einen Hersteller haben, der eben Komponenten herstellt, die für solche Satellitennetzbetreiber nötig sind. Und das Schöne bei Gillard ist auch, das Unternehmen ist profitabel. Es war zuletzt ein bisschen schwankend vom Gewinn, aber ich denke, das wird sich die nächsten Jahre stabilisieren. Und dann haben wir da sogar ein sehr günstig bewertetes Space-Unternehmen, das schon Gewinne schreibt. Wir reden da jetzt von einem Forward-KGV von um die 19, also bei Weitem auch nicht übertrieben. Also wenn jemand in ein Space-Unternehmen investieren möchte, das schon profitabel ist und das fair bewertet ist, dann wäre das meine erste Wahl.
Spannendes Unternehmen. Dann komme ich noch einmal auf Mond- und Mars-Missionen zu sprechen. Das ist ja immer, finde ich, klingt immer sehr nach Zukunftsmusik. Wie real ist denn diese Fantasie? Wie nah ist das denn schon an realem Umsatz dran? Gibt es da Unternehmen, die schon in dem Bereich Geld verdienen?
Ja, also ich denke schon, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Mond- und Mars-Missionen in der nächsten Zeit realistisch werden. Im Space-Zusammenhang heißt in der nächsten Zeit natürlich nicht in den nächsten Monaten, aber sondern in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir sind ja im Artemis-Programm so weit in den USA, dass wieder bemannte Mondmissionen gestartet werden sollen und dann als Schritt danach eben auch eine Basis auf dem Mond aufgebaut werden soll. Und das Unternehmen, das ich für diesen Teilbereich von SpaceX herausgesucht habe, heißt Redwire. Redwire stellt Bauteile und Systeme für Satelliten, für Raumstationen, aber eben auch für Mondmissionen zur Verfügung, ist auch Teil der Artemis-Missionen, hat da zum Beispiel Kameras und Sensoren geliefert. Aber, und das finde ich besonders interessant, es hat eben auch Komponenten, Bauteile, Systeme für Stationen, die auf dem Mond oder Mars gebaut werden könnten, zum Beispiel Solaranlagen oder ganz interessant eine Anlage, die Mars- oder Mondgestein in einen betonähnlichen Baustoff verwandeln kann. Denn man muss ja auch überlegen, wenn man am Mond bauen will, wie kann man das Gestein dort überhaupt verwenden, um die Gebäude zu bauen. Also ja gar nicht so einfach. Auch Raumfahrzeuge stellt Redwire her. Also wir reden da von einem breit aufgestellten Konzern, der auch zusätzlich in der Verteidigungsbranche tätig ist, wie ja viele dieser Space-Unternehmen, oft ist ja Verteidigung und Space in einem Unternehmen zusammen. Also ich sehe da ein schönes Spektrum, in das man investieren kann. Auch dieses Unternehmen ist allerdings derzeit noch nicht profitabel, allerdings auch bei weitem nicht so hoch bewertet wie SpaceX oder Rocket Lab. Wir reden hier von einem Kursumsatzverhältnis von etwa 7,5 bezogen auf das laufende Geschäftsjahr. Da kann man, wenn man jetzt wirklich diese Weltraumwirtschaft mit Stationen auf fremden Himmelskörpern spielen will, ein Unternehmen finden, wo man wahrscheinlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen braucht, bis es Gewinn macht, aber was von seiner Bewertung trotzdem auf jeden Fall deutlich besser ist als SpaceX.
Stefan, wenn du einer der drei Werte ins Depot dürfte, meine Abschlussfrage, wie fast immer. Welcher Wert wäre das? Worauf käme es bei deiner Entscheidung an?
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, ob man mehr auf Zukunftsvision setzt oder ob einem die Profitabilität schon wichtig ist. Wenn einem die Profitabilität schon wichtig ist, kommt man eigentlich an Gillard Satellite nicht vorbei. Wie gesagt, es ist von den hier drei vorgestellten Unternehmen, oder wenn wir jetzt SpaceX mit reinnehmen, von den vier Unternehmen, über die wir jetzt geredet haben, das Einzige, was profitabel ist und was auch schon solide wachsen kann und einigermaßen fair bewertet ist. Ansonsten wäre mein zweiter Favorit Rocket Lab, weil ich einfach glaube, dass diese Raketenstarts in den nächsten Jahren immer wichtiger werden und dass Rocket Lab auch seine Kapazitäten auf Jahre hinweg ausverkaufen kann. Bei solchen Unternehmen, die jetzt schon stark gestiegen sind, sollte man ein bisschen auf Rücksetzer warten. Wir hatten jetzt auch gerade einen Rücksetzer bei Rocket Lab, aber wie immer gilt natürlich, jeder, der in diese Unternehmen investieren will, der muss sich selbst überlegen, passen sie zu mir und vor allem auch, wann will ich einsteigen. Das können wir hier auf YouTube nicht so genau machen. Und wer das genauer will, der kann natürlich meinen wöchentlichen Börsendienst abonnieren. Dort gibt es konkrete Einstiegsempfehlungen. Und da habe ich Rocket Lab übrigens schon vor einem Jahr empfohlen. Und meine Leser haben ihr Kapital schon verfünffacht mit dieser Aktie.
Stefan, vielen Dank für deine drei Werte, die du heute mitgebracht hast. Ich bin trotzdem gespannt, was bei SpaceX, bei dem IPO passieren wird, wie sich die Aktie kurzfristig entwickeln wird. Beobachten wir das mal. Vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal eine Folge dazu. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört oder zugeschaut haben.
Ja, von mir auch eine schöne Woche. Danke. Tschüss.
Bis dann. Ciao.